Schön, dass ihr wieder zurück seid nach einer kleinen Pfingstpause im Denkraum. Ich habe heute ein Thema für euch mitgebracht, mein Gast und ich vielmehr, das aus meiner Sicht relevanter ist, als wir es manchmal wahrhaben wollen und vielleicht auch, als wir es uns eingestehen wollen. Das ist das Thema mentale Gesundheit. Die Krankschreibungen aufgrund von psychischer Erkrankungen sind in den letzten Jahren, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, um 52% gestiegen. Und Burnout ist in gewisser Weise zu einer Volkskrankheit geworden. So, und ich glaube, dass das Thema für uns alle zentral ist. Für mich ist es das auf jeden Fall, weil ich es an mir selber merke, dass mein Alltag doch schon sehr davon geprägt ist, dass ich leistungsfähig sein möchte, dass ich produktiv sein will, effizient sein will. Und dann aber natürlich auch allen Rollen gerecht werden möchte, die ich so habe, gerade als Mutter dann auch und mit jemandem, der ein soziales Umfeld irgendwie auch sich aufbauen und halten möchte. Und jetzt glaube ich, dass dieser Leistungsanspruch nicht per se verkehrt ist, aber er braucht eben eine mentale Grundlage, damit wir das aufrechterhalten können. Und dafür habe ich heute eine Frau eingeladen, die sich mit diesem Thema sehr gut auskennt, auch gerade ein Buch darüber geschrieben hat. Und sie sagt, wir brauchen im Grunde ein radikales Umdenken, also ein ganz neues Verständnis auch von Arbeit. Und das beginnt mit der Frage, was brauchen wir, um unsere beste Arbeit zu machen und dabei gesund zu bleiben? Und das ist auch die Frage, die sich wie ein roter Faden durch ihr Buch Mental Health at Work zieht. Sie selbst ist psychologische Psychotherapeutin. Sie ist LinkedIn Top Voice für das Thema Work-Life-Balance. Finde ich sehr spannend, werden wir auch heute drüber sprechen. Und sie wurde von der Zeitschrift Personalwirtschaft als Kopf des Jahres im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement ausgezeichnet. Und vor allem ist sie aber jemand, das finde ich spannend, der das Ganze nicht bei den Symptomen belässt und dort stehen bleibt, sondern eben auch Strukturen verändern möchte, die dahinter liegen. Und das macht sie beispielsweise als Gründerin von Between People, das ist eine Organisation, wo sie eben auch gerade in Unternehmen dafür sorgen möchte, dass eine gute Grundlage entsteht, damit Menschen gesund und leistungsfähig sind und auch bleiben. Ich freue mich sehr, dass sie heute im Denkraum mit dabei ist. Herzlich willkommen, Nora Dietrich.
Dankeschön, was für eine schöne Intro.
Ja, sehr gerne. Wir haben gerade schon eine Gemeinsamkeit festgestellt und die ist auch in deinem Buch. Man kann sie nicht überlesen. Du bist auch Mama. Ich glaube, 2 Jahre ist dein Kind jetzt aktuell alt. Und dein Buch ist sowieso sehr persönlich, finde ich. Und es beginnt mit einer persönlichen Geschichte, mit einem persönlichen Moment, dem Abschied deines Vaters von seiner Arbeit. Wenn man das so liest, erfährt man, dass dich das sehr geprägt hat, glaube ich, und auch, wie schnell psychische Belastungen jemanden aus dem Arbeitsleben herausfallen lassen können. Magst du mal für uns nochmal auf dieses Erlebnis zurückblicken und vielleicht auch, was du darin gesehen hast und für dich mitgenommen und gelernt hast?
Ja, also es war einfach ein sehr tiefgreifender Moment, in dem ich realisiert habe, was es heißt, wenn das Leid die Oberhand gewinnt. Ne, mein Papa hatte 2 Firmen, war selbst Psychologe, auch sehr erfolgreich und hatte einfach schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube, lange unbemerkt und auch undiagnostiziert und dann irgendwann immer klarer werdend, selbst mit psychischen Erkrankungen zu tun. Nämlich, wie wir heute wissen, mit Bipolarität 2, das heißt der Mischung aus Hypomanphasen, wo er keine Risiken kannte, wo er tolle Ideen hatte, wo er mutig war, charismatisch, laut, aber eben Hand in Hand mit den tiefen depressiven Phasen. Und irgendwann war klar, okay, die Depressionen sind so tief, dass er diese Verantwortung für ein großes Team, ne, die Verantwortung für eine Organisation, die eben in seiner Hand liegt, nicht mehr tragen kann. Und auch nicht mehr tragen will. Also irgendwann gab es wirklich so eine Ermüdung dessen. Und ich erinnere mich eben in dem Buch an die Situation, wo wir an dem Tag in seinem Büro stehen und die letzten Möbel verkaufen, alle Ordner zusammenpacken und tatsächlich einfach dieses Büro für immer schließen. Zumindest, ne, weiß ich heute, dass es für immer war. Auch das war damals natürlich nicht unbedingt klar. Und für mich war das, ich war gerade so im Studium der Psychologie, im Bachelor, habe alle Symptome theoretisch gelernt, habe meine ersten Praktika gemacht und dachte, oh wow, okay, das eine ist vielleicht temporär aus der Arbeit raus zu sein, also arbeitsunfähig zu sein, um Therapie wahrzunehmen. Und das andere bedeutet einfach, wenn vielleicht Lebensträume zu Ende gehen, weil die so im Moment nicht mehr haltbar sind. Und mein Papa liebt seinen Job, der redet bis heute ständig von seinem Job und fragt mich über meinen Job. Also daran hat es sozusagen nicht gemangelt, aber an der Möglichkeit, es weiter aufrechtzuerhalten. Und ich wollte schon immer Psychotherapeutin werden, seitdem ich 12 bin. Und dann hat sich, glaube ich, in dem Moment schon so ein Stück weit manifestiert, dass der Kontext Arbeit für mich etwas ist, was vielleicht irgendwann wieder spannend wird. Und das war dann so 2018, als ich fertig war mit meiner Psychotherapeutenausbildung, dass ich dachte, Arbeit scheint irgendwie ein Ort zu sein, der Zuflucht ist, also wo wir ganz viel Ressource finden. Manchmal ist es so ein Strohhalm, an dem wir uns festhalten, wenn das private Leben gerade macht. aber es kann eben auch ein großer Stressfaktor sein. Und die Frage ist, wie balancieren wir das gut? Ja, wie wird es zu einem Teil unserer Identität, aber nicht unsere ganze Identität? Und wie kann Arbeit vielleicht auch ein Ort werden, der uns nicht nur schwächt, sondern potenziell sogar stärkt? Und das ist so ein bisschen meine Reise in diese Welt, glaube ich.
Hat dein Papa denn damals mit dir darüber gesprochen oder hast du das als Tochter wahrgenommen? Gab es da Gespräche in der Familie darüber, wie es ihm geht?
Also es gibt natürlich immer Hinweise und rückblickend machen die Dinge dann total Sinn. Ich glaube, in dem Moment war klar, also er war schon in Behandlung für Depression und wurde lange sozusagen falsch behandelt. Das ist das Problem bei Bipolarität, dass die immer gar nicht so einfach zu erkennen ist. Vor allen Dingen bei Hypomanie ist es nicht so extrem anders, dass man nicht auch einfach sagen könnte, der hat gerade eine gute Phase und steht so in seiner Kraft. Versus, ne, das ist vielleicht schon Symptomsprache. Und so war er lange falsch behandelt. Ne? Und das war, glaube ich, eine große Herausforderung. Und natürlich auch einfach, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder, ja, 10, 12 Jahre her. Damals so die Stigmatisierung für Männer in dem Alter, die erfolgreich sind, war immer noch sehr hoch. Also mein Papa hat das lange mit sich selber ausgemacht. Und für mich war mein Papa immer besonders. Der war immer sehr verspielt und sehr jung und irgendwie so, ne, mutig und hatte große Ideen, war ein toller Geschichtenerzähler. Und ich will jetzt nicht sagen, das ist alles Symptom, auf gar keinen Fall. Ne? Aber das hing natürlich dann zusammen. Und ja, jetzt im Nachgang machen viele Situationen Sinn, aber es war nichts, was wir so ganz klar offen diskutiert haben, bis wir es diskutieren mussten.
Das ist etwas, das ich in deinem Buch lese, was sowieso eine grundsätzliche Gefahr, glaube ich, darstellt. Mhm. Dass wir das eben nicht so leicht erkennen. Du beginnst dann auch im ersten Kapitel und führst in die Begrifflichkeit des Languishing ein. Mhm. Ich habe mich da so ein bisschen auch wiedergesehen, so man dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Es geht einem eigentlich noch gut. Es ist jetzt nichts Dramatisches passiert. Man ist weit weg wahrscheinlich noch von Depression oder Angststörung. Aber man dümpelt so ein bisschen dahin. Und du schreibst dann auch, dass das möglicherweise die Menschen sind, die heute noch gar keine so starken Symptome haben, die in der Zukunft dann beispielsweise an Depressionen erkranken. Mhm. Das hat mir so ein bisschen auch Sorge dann gemacht beim Lesen, dass ich sage, Mensch, das ist so schwierig, das so auszumachen und immer so genau zu benennen.
Total. Vor allen Dingen, weil es sich irgendwann so normal anfühlt. Also ich kenne das, eine ganz klassische Erkrankung ist Dysthymie. Das ist sozusagen, ich bin nicht voll depressiv, aber ich schwinge so leicht im negativen Bereich. Aber viele Menschen leben damit über Jahre oder sogar Jahrzehnte und denken einfach, naja, ich bin halt nicht so ein fröhlicher Mensch. Ne? So, ich sehe halt einfach schneller das Risiko oder das Negative in meinem Leben. Oder naja, ich finde mich halt nicht so klasse wie andere. Aber verstehen nicht, dass das vielleicht sogar schon, ne, Hinweise sind für einen Erkrankungsweg, der sich aufmacht. Und dafür zu sensibilisieren und zu sagen, hey, geht gar nicht darum, immer im Flourishing, also sozusagen, ne, das andere Ende des Spektrums, im grünen Bereich, im Regen zu tanzen und zu sagen, ich liebe mein Leben und ich, ne, weiß überhaupt nicht, wohin mit mir. Aber zu verstehen, wo stehe ich denn auf diesem Spektrum eigentlich und könnte das anders sein? Ne, denn ich erlebe ganz viele Menschen, die funktionieren. Jeden Tag, stundenlang. Und die haben sogar das Gefühl, naja, mein Job im Leben ist, das Leben irgendwie zu schaffen. Und meine To-Dos irgendwie zu schaffen. Aber das ist natürlich nicht zwangsläufig ein wirklich zufriedenes oder gesundes Leben im Zweifel. Ne, wenn wir nur dieser To-Do-Liste hinterherrennen oder nur das Gefühl haben, naja, so richtige Fröhlichkeit oder so die Lust zu wachsen oder die Lust, mich herauszufordern, die habe ich gar nicht mehr. Ne, und das für sich zu reflektieren, ist gar nicht so einfach, weil es so vielen von uns so geht. Ne, und wir uns so gespiegelt fühlen in allen. Ne? Alle hetzen so hinterher. Und dann immer mal anzuhalten und zu fragen, okay, wo stehe ich denn auf der Skala von 1, ich krieche auf dem Zahnfleisch, ich kann wirklich nicht mehr, zu 10, ne, ich könnte Bäume ausreißen, ich liebe das Leben. Und dann zu fragen, okay, wenn ich bei einer 5 stehe, ist die Frage, wie komme ich auf eine 6? Ne, also gar nicht zu sagen, ich muss immer super glücklich sein. Das ist total unrealistisch. Wir alle kennen das liebe Leben und wie scheiße es manchmal zu uns ist. Aber zu sagen, hey, vielleicht gibt es einen Bewegungsraum dazwischen. Und sich da vielleicht auch Unterstützung zu suchen.
Spannend, was du sagst. Ich mag Adam Grant sehr und so wie ich lese, du auch, Organisationspsychologe aus Amerika. Und der hat mal gesprochen von Optimisten und von Pessimisten und hat eigentlich beiden etwas abgewonnen. Hat gesagt, die Optimisten sind die, die Probleme lösen können, die das Gute darin sehen, ne, und die sofort irgendwie dann das auch anpacken. Und die Pessimisten auf der anderen Seite sind diejenigen, die dafür sorgen, dass das Problem gar nicht erst entsteht. Also die haben auch eine unglaubliche Qualität in ihrem, vielleicht was für uns destruktiv erscheint, aber eigentlich nur ein sehr kritischer Blick ist auf die Dinge. Und alleine diesen beiden Dingen ja schon jeweils etwas Positives abzugewinnen, zeigt ja, wie schwierig das ist, jetzt zu unterscheiden zwischen einem vielleicht eher pessimistischen Menschen, das ja noch überhaupt nicht pathologisch ist, ja, und dann aber jemandem, der, und da ist vielleicht das Stichwort Energie, das du gerade gesagt hast, der keine Energie mehr aufbringt, die Dinge zu tun. Das ist so ein schmaler Grat, finde ich.
Es ist total schwer. Und deswegen ist es eben auch was, was man über eine Zeit beobachten muss, ne? Und wo es vor allen Dingen darum geht, habe ich mich verändert? Also kenne ich mich nur so, eigentlich seitdem ich Teenager war oder ne, seitdem ich irgendwie junger Erwachsener war? Oder hatte sich das verändert aufgrund vielleicht von einschneidenden Lebensereignissen, aufgrund von Erfahrungen, die ich gemacht habe, aufgrund der Belastung in meinem Alltag? Ich meine, du bist Mama, ich bin Mama. Ne, 65% aller Eltern kriechen physisch auf dem Zahnfleisch. Also wir sprechen von Parental Burnout. Ne? Also so dem Gefühl von, ich schaffe es einfach nicht, Arbeit und Kind so zu kombinieren, dass ich dabei noch stattfinde und mich wirklich gesund fühle. Das heißt, zu verstehen, hat sich da was verändert? Bin ich vielleicht zynischer als sonst? Ne? Ziehe ich mich mehr zurück? Lasse ich vielleicht Dinge fallen, die mir eigentlich wichtig sind? Also sei es meine Hobbys, mein Sport, meine Freundschaften. Ne? Also was fällt runter, obwohl ich theoretisch laut meiner Werte sagen würde, das ist mir das Wichtigste auf der Welt. Ne, denn das ist das, was ich für mich immer feststelle, wenn ich dahin dümple, ist so dieses Gefühl, dass mein ganzes Leben zur To-Do-Liste wird. Also ich sollte jetzt mal wieder in Urlaub fahren. Ach, ich muss die Freundin mal wieder auf einen Kaffee treffen, sonst ist sie böse. Ne? Also dass selbst die Dinge, die das Leben irgendwie schön machen, Gefühl zu einem Stressfaktor werden oder zu was ich auch noch abhandeln muss, um vielleicht nicht ne, kritisch gesehen zu werden. Und ich finde, das sind so Merkmale, die wir manchmal vergessen, weil es eben nicht darum geht, ne, ständig traurig sein zu müssen oder sich immer schuldig zu fühlen oder ne, wie wir es dann häufig mit Depressionen verbinden, sondern dass manchmal so ganz subtile Facetten sind, die zeigen, hey, so wie das Leben gerade ist, da fehlt irgendwas, im Zweifel ich selbst, die irgendwie eben stattfindet. Aber ja, es ist total schwer und es geht auch nicht darum, jetzt immer diese Diagnostikbrille aufzusetzen, ne, und in jedem Verhalten ein Symptom zu erkennen, sondern vielmehr zu fragen, bin ich zufrieden, so wie es ist? Möchte ich irgendwas verändern? Oder habe ich mich verändert in einer Art und Weise, der ich vielleicht nicht hilflos ausgeliefert bin, sondern wo ich was unternehmen kann?
Und jetzt wäre ja, und das lese ich auch bei dir, zu sagen, wir müssten eigentlich ein bisschen mehr drüber sprechen und wir müssten auch offener drüber sprechen. Wir dürften das nicht so abstempeln als Schwäche, als etwas, das uns dass uns unseren Status verlieren lässt oder vielleicht auch gerade, wenn wir Führungskraft sind, dass die Sorge, dass wir dann nicht mehr ernst genommen werden. Wir müssten im Gegenteil ein bisschen offener damit umgehen. Und ich sehe schon auch den Grund, warum wir das nicht tun. Weil wir doch, und das ist einfach eine persönliche Beobachtung, auch aus meiner Arbeit mit Führungskräften, und Teams, dass wir sehr bewertend unterwegs sind. Also dass das Verhalten von anderen, und das geht ja in beide Richtungen, also auch jemand, der vielleicht weniger arbeitet, ja, und der vielleicht pünktlich Feierabend macht, der seine Familie priorisiert, die Freizeit. Wir hören ja, wie heute über bestimmte Generationen gesprochen werden, die vielleicht weniger arbeiten wollen. Dann ist dieses, die Menschen, die tatsächlich auch mal faul sein können, was ja eine Qualität ist, das Nichtstun, dass wir das ja dann auch bewerten. Also in alle Richtungen. Derjenige, der zu viel arbeitet, ist der Workaholic. Derjenige, der zu wenig leistet, der macht sich's aber richtig bequem. Und irgendwie so unser interner menschlicher Drang, Dinge zu bewerten, der steht uns in vielerlei Hinsicht, denke ich, manchmal im Weg, oder?
Total. Und unsere Bewertung ist so radikal schnell. Ne? Ich weiß gerade nicht, wie viele Millisekunden, aber es geht so schnell, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Und es dauert einfach Zeit und Kraft und bewusste Entscheidung, das nochmal zu hinterfragen. Also diese Box, in die ich dich jetzt gesteckt habe, die ein Label trägt, die für mich klar macht, wie bin ich mit dir, was halte ich von dir. Ne? Das ist ja, also unsere Filter machen total Sinn, weil unser Gehirn sonst maximal überfordert wäre, wenn wir keine Boxen hätten. Aber ich finde, diese Boxen sind eben häufig sehr starr und gehen von uns aus. Ne? Also was ist mein Maß an Leistungserwartung? Was erwarte ich eigentlich von mir selber? Was ist mein Bild von einem guten Leben oder von einem erfolgreichen Leben? Und das projizieren wir auf die anderen. Und gleichen ab, ne? Entsteht ein Gap zwischen dem Selbstbild und dem Idealbild oder passt das zusammen? Und was mir eben häufig auffällt, ist, was wir nicht lernen, ist diese Selbstreflexionsfähigkeit von, warum irritiert mich das denn so sehr? Na, da spreche ich auch drüber, ne, was Carl Gustav Jung immer sagt. Also, dass das, was uns in anderen irritiert, im Zweifel ganz viel mit uns selbst zu tun hat. Und wenn mich es irritiert, dass du jeden Tag pünktlich Feierabend machst und zum Yoga gehst, sollte ich vielleicht nicht anfangen, bei dir zu suchen, was dein Problem ist, sondern zu fragen, warum habe ich damit ein Problem? Ist das, weil ich mir das niemals erlauben könnte? Weil ich glaube, ne, dass ich wertlos bin? Ist das, weil ich wirklich denke, dass du mich im Stich lässt, ne, und ich hier deutlich mehr tragen muss? Also, woher kommt die Irritation? Denn dann entstehen ja plötzlich ganz andere Lösungsräume. Ja, dann kann ich mich entweder fragen, wie integriere ich mehr Freizeit in mein Leben, weil ich das scheinbar brauche, weil sonst wäre der Neid nicht so laut. Oder ist es wirklich so, dass du mich enttäuscht, hängen lässt, dann brauchen wir ein kritisches Feedbackgespräch dazu. Dann müssen wir mal kurz kalibrieren, wie arbeiten wir eigentlich zusammen. Aber nur bei der Bewertung zu bleiben und zu sagen, oh, die ist aber gemütlich, die kann sich das scheinbar leisten, hilft uns überhaupt nicht weiter. Es schafft weder Verbindung noch Lösung noch in irgendeiner Form etwas, woran ich lernen kann. Und ich glaube, das ist etwas, also dass ich so ein bisschen appelliere, dass Neugierde eben auf der anderen Seite von Bewertung liegt, wenn wir das als Spektrum sehen. Und zu sagen, ich will erstmal verstehen, mich verstehen, warum ich so reagiere und dich verstehen, warum du so handelst, würde unglaublich viele innere Konflikte einfach mal verändern in tatsächliche Beziehungsmomente.
Ist das dann auch der Punkt, an dem wir ansetzen müssen, dass wir bei unserer eigenen persönlichen Entwicklung, bei dem eigenen Blick auf uns selbst ansetzen? Also ich stelle mir jetzt gerade eine Führungskraft vor, die sehr leistungsorientiert ist, ne? Die sehr ambitioniert ist, sehr zielstrebig, was ja super ist erstmal per se. So, und jetzt sagst du aber ja auch, sowas überträgt man leicht auf andere und den Anspruch, den man an sich selbst hat, den hat man dann auch vielleicht schnell an ein Team. Und wenn da jetzt aber Menschen anders denken, oder vielleicht einen anderen Anspruch haben und auch andere Prioritäten, was ja durchaus sein darf, wenn es im Rahmen der Vereinbarung möglich ist. Ich frage mich, wo man da ansetzt. Also, weil ist das dann, sind es die eigenen Glaubenssätze? Ist das das eigene Weltbild? Und wie schafft man es dann auch zu so einer Enttabuisierung zu kommen? Also, dass man wirklich da auch kulturell dann in einem Unternehmen etwas verändert. Das scheint mir so eine Mammutaufgabe zu sein, wo ich manchmal, ich möchte wissen, wo kann man ansetzen, um was zu bewegen?
Ja, also ich glaube, das ist natürlich der Ort, an dem wir am meisten Kontrolle haben, sind wir selbst. Und ich glaube, wenn es zum Beispiel um die Fragen nach Stigmatisierung geht oder diesen Labeln, dann ist unser eigener Anteil total wichtig. Also zum einen, wann werte ich mich selber ab, wenn ich nicht meinem Ideal entspreche? Wer muss ich eigentlich sein, meines Erachtens nach, um wertvoll zu sein? Viele von uns haben eben dieses Leistungsnarrativ. Ich bin nur was wert, wenn ich leiste, wenn ich tue, wenn ich produktiv bin. Das heißt, alle Momente von Stille, Ruhe und so weiter sind eigentlich entgegen meiner Liebenswertigkeit. Das ist was, da muss ich dringend dran arbeiten, an meinen Glaubenssätzen. Was nicht zwangsläufig heißt, dass ich das Verhalten im Außen verändern muss. Also ich kann vielleicht trotzdem 10 Stunden hochmotiviert arbeiten und einen super Job machen und bin dabei gesund, aber ich tue es vielleicht nicht mehr nur aus der reinen Quelle von Angst, was ist, wenn ich es nicht tue. Sondern vielleicht tue ich es aus einer Leidenschaft von, was will ich bewegen, warum ist mir das wichtig, wie will ich wirksam sein in der Welt. Wo habe ich Spaß vielleicht auch? Zum Beispiel, ich habe total viel Spaß mit meinem Job. Ich könnte das wirklich viele Stunden tun. Und trotzdem muss ich mich fragen, was ist das Gefühl von nicht genug sein versus das Gefühl von etwas zu bewegen? Und den eigenen Anteil zu reflektieren, wo bewerte ich denn? Denn auch ich, auch als Psychotherapeutin, habe immer noch Kästen im Kopf. Und natürlich, bei mir ist es auch so, wenn ich im Team gearbeitet habe und jemand bleibt hinter meinen Erwartungen, bin ich erstmal enttäuscht und denke, ja toll, jetzt muss ich es wieder selber machen. Statt zu fragen, hey, was hat vielleicht dazu geführt, dass die Person nicht sozusagen die Leistung bringen konnte, die sie versprochen hat. Also auch da neugierig zu bleiben. Also wir haben das alle. Und ich glaube, dann geht es eher darum zu sagen, okay, wenn wir das alle haben, dann kann ich mir das ja auch angucken, weil das macht mich nicht zu einem schlechten Menschen. aber die Frage ist, kann ich was verändern? Und ich glaube, dass wenn es darum geht, als Führungskraft damit reinzugehen, habe ich eben auch ganz schöne Beispiele im Buch, wie sich zeigt, dass wenn Führungskräfte ihre eigene Biografie verstehen, dass sich häufig auch ihre Führungsbiografie sich verändert. Es gibt so das Beispiel von Vinu Phillips, der ist Executive Board Member bei Siemens Energy, also einem Riesenkonzern, tatsächlich sehr männerdominiert, sehr althierarchisch geprägt, wie man es sich vorstellen kann. Zusätzlich kommt er aus Indien, in einer Kultur, in der auch psychische Erkrankungen eigentlich nicht thematisiert werden. Und er erzählt eben, wie seine eigene persönliche Geschichte und eigene echt dramatische Lebensereignisse, wie zum Beispiel der Suizid seines besten Freundes, dazu geführt haben, dass sein gesamtes Bild von Führung sich umgedreht hat. Na, früher super analytisch, knallharter Manager, wir müssen hier was erreichen, ihr müsst mir folgen, weil ich stehe über euch, Punkt. Hin zu Followership, ne, echtem Leadership in der Verbindung, zu verstehen, Menschen haben Kulissen, Menschen haben Kontexte, in denen ihr Leben stattfindet und auch ihre Leistung. Und ich möchte, dass Menschen mir folgen, weil sie an mich glauben und an meine Vision glauben, nicht, weil sie müssen. Ne, und dann zu verstehen, also unsere Führungsgeschichte ist geprägt durch unsere Lebensgeschichte. Und ich finde, es ist Aufgabe einer guten Führung, die Lebensgeschichte zu kennen und zu verstehen, wie unbewusst kriecht das, ne, in alle meine Reaktionen im Team, ist ein extrem wertvoller Hebel. Aber eben einen, den wir wenig nutzen, weil in der Forschung sich immer wieder zeigt, 90-95% aller Menschen sagen, ich bin hoch selbstreflektiert. Und die Forschung sagt, das sind eher 15%.
Ja, ja. Und jetzt ist ja, ich komme wieder auf Adam Grant zurück, ich habe erst einen Beitrag von ihm gelesen, er sagt, dass die mentale Gesundheit von Menschen selten ein persönliches Thema ist und ganz oft in den meisten Fällen ein Organisationsthema, also dass man quasi in einem Umfeld arbeitet und sich ja auch viel bewegt, ich meine, die Arbeit macht in vielen Teilen einen großen Bereich unseres Lebens aus, dass das kulturelle Umfeld bei der Arbeit einen sehr großen Einfluss darauf hat, ob es uns wirklich gut geht oder nicht. Was sind da die... Also wie würdest du diese Kultur beschreiben? Was ist Kultur in dem Zusammenhang, frage ich mich dann auch. Was heißt das? Was beschreibt er da mit dieser Kultur, die uns entweder gesund oder eben krank macht?
Naja, wir finden ja nicht im Vakuum statt. Ne? Also erstmal zeigt sich, dass Menschen, die sehr individuell resilient sind, in Organisationen gehen können und komplett ihre eigene Resilienz verlieren können. Na, das heißt, das alleine reicht nicht, aber da aus dieser Welt kommen wir ja. Naja, du musst an deiner Resilienz arbeiten und dann hältst du das schon aus, was wir hier so machen. Nein, natürlich nicht, ne? Sondern ich habe eine Batterie im Bauch sozusagen und die ist je nach meinen Vorbedingungen voll oder nicht so voll. Und dann habe ich eine Kultur, die auffüllt oder entzieht. Ne? Und Kultur ist für mich so ein bisschen, also wir sind der Fisch im Wasser und die Kultur ist das Gefäß, was das hält. Also was dem Fisch sozusagen zeigt, in welche Richtung kannst du schwimmen, ne? Ist das Wasser sauber, ja oder nein? Was sind die Bedingungen, unter denen du arbeitest? Denn Arbeit per se ist nicht das Problem, sondern häufig die Arbeitsbedingungen. Und Kultur ist für mich deswegen so prägend, weil es diese ganzen unausgesprochenen Normen und Verhaltensweisen und Erwartungen gibt. Na, also klassisches Beispiel auch hier wieder Führungskraft. Ja, Work-Life-Balance ist uns wichtig. Ne, mach bitte pünktlich Feierabend, bitte keine Überstunden. Aber ich bin selbst die Person, die bis abends da noch sitzt und ne 1000 E-Mails beantwortet, die im Urlaub erreichbar ist, die ne sozusagen immer überall sich einmischen muss, kontrollieren muss. Mein Verhalten zeigt, so macht man hier Karriere. Ob ich will oder nicht. Das heißt, ich kann sagen, was ich will, aber die Menschen werden das, was ich tue, als echten Maßstab nehmen, ne, als die wirklich gesetzte Norm. Und ich weiß nicht, wie viele von euch abends schon auf Sofa gefallen sind und erstmal sich auskottern mussten vor dem Partner der Partnerin, weil Arbeit natürlich nicht nur die Arbeit an sich ist, sondern auch die Beziehungen in der Arbeit und dann unglaublich großer Frust oder Stress entstehen kann. Das heißt, Kultur ist wie das Immunsystem von einer Organisation. Das ist eben relativ stark und stärkt uns oder es ist relativ schwach, wo es dann in Konflikten zum Beispiel darum geht, wer war's? Ne? Nicht, was können wir lernen, sondern wer war's? Oder wo wir eben am Ende in der Leistungsbeurteilung doch wieder nur an den Zahlen bemessen werden und nicht, wie wir zum Team beigetragen haben, ob wir dafür gesorgt haben, ne, dass wir gesund geblieben sind auf dem Weg dahin und so weiter. Und all das sind Kulturfaktoren, die am Ende unser Verhalten mitbestimmen. Mhm. Also man spricht ja immer von Verhaltensprävention und Verhältnisprävention. Und das Verhältnis, also dieses Gefäß der Organisation, ist das, was wir ganz bewusst designen können. Aber viele Organisationen machen das eben nicht, ne? Sondern das ist so gegeben. Wir haben halt so eine starre Leistungskultur. Das ist so. Und auch das kann man hinterfragen. Also die Grundannahmen der Organisation zu hinterfragen. Ne? Das OS, so das Operational System zu hinterfragen. Geht Arbeit wirklich nur so? Oder können wir sie anders bauen, sodass Menschen eine Chance auf Gesundheit haben?
Ich bekomme gerade ein neues Verständnis von Kultur und das bemisst sich gar nicht so sehr an einem Leitbild oder an dem, was irgendwo geschrieben steht, sondern an dem Durchschnitt eines gelebten Verhaltens, so würde ich es jetzt sagen. Also das, was ich kennengelernt habe, was in einer bestimmten Situation ein angemessenes oder angesehenes Verhalten ist. Und das zeigt auch so ein bisschen, du hast gesprochen von Vorbildcharakter auch, also von der Frage, wie lebt das denn jemand vor? Nicht wie sagt jemand, dass es getan werden soll, sondern was tue ich denn selber? Und das glaube ich, unterschätzen wir häufig, dass dieses vorgelebte Verhalten, und zwar das Kollektive, also über die breite Masse, je nachdem wie groß ein Unternehmen ist, dass wir uns daran eben orientieren und dass das uns auch lernt, was ist erlaubt? Was dürfen wir preisgeben? Welche Fehler dürfen wir machen? Darf ich da ein Feedback geben? Habe ich da die Erlaubnis? Also das
Genau, ne? Also es ist wirklich Kultur, ist das positive Verhalten, was belohnt wird und das negative Verhalten, was toleriert wird. Ne? Und deswegen sage ich immer, Kultur ist eben nicht nur das, was passiert, sondern auch das, was nicht passiert. Also wenn Gesundheit nicht passiert, wenn jemand nicht sagen kann, hey, bei mir zu Hause ist gerade unglaublich viel los, ich schaffe das vielleicht nicht, diese beiden Projekte gleichzeitig zu machen. Wenn das jemand nicht sagen darf, ist das auch Kultur. Das Nicht von etwas. Ne? Das Fehlen von Support, das Fehlen von vielleicht auch Unterstützung im eigenen Karriereweg. All das ist auch Kultur. Und viele Organisationen proklamieren natürlich Dinge, ne? Ihre Wertebilder kennen wir alle. Ne? Aber die Frage ist, was passiert in dem Moment, wo im Team zwei Leute ausfallen? Reduzieren wir die Ziele, so dass sie wieder zu den Schultern passen, oder sagen wir, naja, müsst ihr irgendwie hinkriegen? Na, also Gesundheit ist eben, wie du gerade so schön gesagt hast, ne, sozusagen der Durchschnitt des Verhaltens, aber eben auch die tatsächlichen alltäglichen Entscheidungen, die getroffen werden, die entweder für Mensch oder für Marge, also für Business alleine gelten.
Mir begegnet ganz oft in der Arbeit mit Menschen eine gewisse Hilflosigkeit, wenn es darum geht, als Einzelne oder Einzelner etwas in einem System zu bewegen. Ja, die sagen dann sehr häufig, wenn ich spreche viel über das Thema Respekt und die Frage, wie gehen wir miteinander um, wie schaffen wir es, dass Menschen sich gesehen fühlen, die sagen immer, das ist alles toll, klasse, möchte ich unbedingt machen, aber, und dann kommt das große Aber, und das ist tatsächlich ein Beweggrund, das nicht zu tun, das geht doch gar nicht in diese Organisation. Vielleicht ist das ein großes Unternehmen, ein großer Konzern und da ist eben ein bestimmtes System etabliert und jetzt sitzt du da als jemand, der da motiviert ist, etwas zu verändern, als jemand, der was beitragen möchte und das System und die Struktur lässt es nicht zu. Was könnten wir diesen Menschen mit auf den Weg geben, um sie ein bisschen zu ermutigen vielleicht auch oder mal zu sagen, welche Alternativen gibt es da in solchen
Also ich glaube, sich manchmal zu erinnern an den ganz kleinen Beitrag, den wir tagtäglich leisten können. Und zwar vielleicht nicht vom Rande der Organisation bis ganz nach oben in C-Level über 7 Hierarchien hinweg. Vielleicht ist das nicht der Impact, den wir sofort von uns erwarten können. Aber was wir tun können, ist, wir können die Kultur innerhalb unseres Teams zum Beispiel total verändern. Wenn ich morgens aufwache und mir denke, okay, heute teile ich mit dir, ne, dass mein Kind zum Beispiel jetzt in meinem Fall tatsächlich war, heute Hand, Mund, Fuß hat, zu Hause ist, mein ganzer Kalender durcheinander ist und ich sage, du, Hanna, es wäre super, wenn wir irgendwie 2, 3 Termine schieben können und ich erkläre dir, was das mit mir macht, dann hast du plötzlich viel mehr Kontextfaktor zu mir, ne? Anstatt mich nur gestresst im Meeting zu erleben oder jetzt im Podcast, ne, wo ich irgendwie ein bisschen durch den Wind bin und du gar nicht verstehst, warum. Also die Frage ist, wo fange ich an, vielleicht Dinge von mir zu teilen, die zeigen, hey, ich bin auch Mensch? Oder wo reagiere ich auf dich? Ne? Du kommst reingeschneit ins Meeting, bist irgendwie unzufrieden, kannst dich nicht konzentrieren oder bist genervt. Dann kann ich das einfach abhaken als, oh, Hanna schon wieder. Oder ich kann danach zu dir gehen und sagen, hey Hanna, ne, du warst heute irgendwie ganz schön, ne, hattest eine ganz schön kurze Lunte. Ich wollte nur fragen, brauchst du was? Ist gerade was los? Also reagiere ich auf das, was ich sehe oder nicht? Denn ja, vielleicht können wir nicht die oben angehangene Kultur verändern, aber wir können the pocket of culture verändern, ne? Also wie so eine kleine Kulturtaschen. Denn es gibt ja nicht nur eine Kultur in der Organisation, es gibt unzählige, ne? Sonst würden die Teams nicht so unterschiedlich funktionieren. Sich zu fragen, was ist da der Wirkungsgrad? Können wir als Team trotzdem Gesundheitsformate etablieren, damit wir nah aneinander bleiben und verstehen, was passiert, auch wenn wir vielleicht das KPI nicht verändern können? Ne? Und können wir dann geschlossen als Stimme zur Führungskraft gehen und sagen, wir kriegen das gerade so hin, aber noch ein Aspekt mehr und das Ganze zerbröselt hier. Ne? Wie gehen wir damit um? Also bin ich Ambassador für unsere Gesundheit auch nach oben? Zeige ich an, dass manche Dinge so nicht langfristig tragbar sind? Das sind Dinge, die wir versuchen können zu verändern.
Und ihm untereinander, das, was du gerade beschreibst, finde ich sehr wichtig. Ich habe erst letzte Woche eine Studie gelesen, wo es darum ging, dass wenn im Team sich untereinander Feedback gegeben wird, dass das teilweise einen viel höheren Impact haben kann, als wenn das von der Führungskraft kommt. Die Führungskraft ist natürlich die Person, von der wir uns das wünschen, dass sie uns sieht, dass wir Anerkennung bekommen. Aber in manchen Fällen, und das wird da ganz im Detail beschrieben, ist es noch wirkungsvoller, wenn Kolleginnen oder Kollegen auf uns zukommen und uns anerkennen oder einfach nur sehen. Es ist ja nicht das große Lob. Es ist ja einfach nur dieses, sag mal, was ist los bei dir? Geht's dir gut? Mal kurz auf die Schulter klopfen, eine kurze Umarmung, einmal innehalten gemeinsam.
Ja.
Da, glaube ich, unterschätzen wir, das sehe ich genau wie du, was für einen Einfluss wir auch untereinander im Team haben, auch wenn die Führungskraft vielleicht jetzt da andere Ideen hat oder das nicht so trägt, aber da können wir einfach sehr viel bewegen.
Und das macht ja auch total Sinn, ne? Also zu sagen, die Leute sitzen nämlich tagtäglich mit mir im Feuer. Das heißt, die wissen, was eine gute Frage beim Kunden ist. Die wissen, was ein toll strukturiertes Konzept ist. Die wissen, ne? Also die verstehen die Leistung meiner Arbeit tatsächlich und was dahinter steckt. Was entfernte Führungskräfte oft gar nicht kennen. Also manche Führungskräfte sind ja nie on the ground sozusagen, ne? Und kriegen die Arbeit so richtig mit. Und dass das Feedback einen größeren Impact hat, eine größere Wertigkeit, ist total wichtig, ne? Und dass Führungskräfte dann auch sagen, okay, Team, was nehmt ihr denn war bei dieser Person? Ne? Was macht die Person, was ich gar nicht sehe, weil ich einfach viel zu weit weg bin? Total wichtig. Und eben genauso für die Gesundheit voneinander einzustehen. Ne? Ich frage ganz häufig in Workshops, an wem würdest du dich anvertrauen, ne? Wenn du belastet bist? Und der Großteil sagt immer noch, mein Partner zu Hause und leider niemandem im Job. Aber als nächstes kommt immer befreundete Kolleginnen oder Kollegen. Das heißt, das ist unser Ort des Vertrauens. Ne? Die Leute kennen uns wirklich und haben vielleicht einen persönlichen guten Grund, warum sie für uns als Support-Netzwerk da sein wollen. Und das können wir bauen, auch sogar mit toxischer Führung. Ne? Also trotzdem müssen wir dann natürlich gucken, wie lange wollen wir hier arbeiten. Aber das als Handlungsraum wieder für sich zu greifen und zu sagen, okay, vielleicht stehe ich nicht hinter all dem, was die Organisation macht, aber das können wir verändern, super wichtig.
Ja, und vielleicht gibt's uns auch ein neues Verständnis, nicht mehr dieses Einbahnstraßendenken, zu sagen, die Führungskraft hat die Aufgabe, Lob und Anerkennung und kritisches Feedback zu geben und das ist irgendwie so eine Einbahngeschichte, sondern eigentlich ist es ja eine Frage des Umgangs miteinander. Die ist ja erstmal in erster Linie gar nicht an Hierarchie gebunden. Natürlich bringt die das auch mit sich, aber man darf das Ganze ja auch, und dafür plädierst du ja auch, einfach mal als Mensch begreifen. Also einfach als, wie gehen wir miteinander um, als die Menschen, die miteinander zu tun haben in einem Arbeitsumfeld. Und da nicht immer so die Verantwortung dann auch auf die Führungskraft zu legen und sich daran so festzuhalten. Und wenn das mal nicht der Fall ist, dann enttäuscht zu sein, sondern selbst da irgendwie was mit reinzubringen.
Total. Und das ist ja auch, was Retrospektiven im Team eigentlich total schön ermöglichen. Also irgendwelche Formate, wo wir uns unsere Zusammenarbeit angucken. Nicht nur unsere Ergebnisse, das ist das eine, aber die Frage ist, wie sind wir denn da hingekommen? Und wollen wir das verändern? Und das ist was, das kann man total schön auch in der Eigenverantwortung umsetzen, um miteinander, voneinander zu lernen und zu sagen, wir verbringen einfach 8-9 Stunden am Tag zusammen, irgendwie direkt oder indirekt. Wäre doch schön, wenn das nicht nur gut funktioniert für die Ergebnisse, sondern auch gerne. Also auch wir auch gerne miteinander zusammenarbeiten und uns nicht scheuen, Konflikte dann vielleicht unter den großen Teppich zu schieben. Ja. Ich glaube, da haben wir unglaublich viel Handlungsraum, den wir leider auch viel zu wenig besprechen. Also wir sprechen immer vom Ich und von der Führung. Aber dazwischen diesen Raum von Team, den vergessen wir total. Und das ist wirklich für mich, also auch in meiner Psychiatrieerfahrung, wo man keinerlei Support von der Führung hat, wo die Organisationskultur eigentlich nicht besteht, war das alles, woran wir uns festhalten konnten. Und das war der größte Airbag, ne, der größte Anker, den ich hatte in dieser Zeit. Mhm. Deswegen glaube ich auch, war das der erste Teil des Buches, den ich geschrieben habe, war tatsächlich der Teil zum Team.
Ja, ach spannend. Ja. Ja, und jetzt hast du von so zwei Extremen gesprochen bei dem Thema Work-Life-Balance. Da wollte ich unbedingt drauf zu sprechen kommen. Ist es ja ähnlich. Ich habe einfach mal in deinem Buch auch stehen zwei Zahlen drin. 74% aller Mitarbeitenden gelingt es kaum, nach der Arbeit abzuschalten. Und 71% sind auch im Urlaub für Arbeitsthemen oder Arbeitskollegen erreichbar. Also irgendwie sind unsere Grenzen verschwommen, vielleicht auch durch das remote Arbeiten. Ich arbeite auch von zu Hause aus und ich sitze jetzt gerade in meinem Wohnzimmer beispielsweise. Wir podcasten, ist auch etwas Berufliches. Und wir haben Schwierigkeiten, so diesen Übergang zu managen. Und das hast du auch schön an einem Beispiel beschrieben, auch mit deinem Kind, wo es dann, du warst plötzlich fertig mit Arbeiten, dann seid ihr irgendwie auf den Spielplatz gegangen und du warst aber noch so in deinem in deinem Arbeits-Ich drin, also in diesem effektiven, lösungseffizienten Denken und hast dann quasi direkt dort weitergemacht, so komm schnell auf den Spielplatz und zack, zack, bis du dann gemerkt hast, nee, stopp, jetzt, wir sind ja gar nicht, ich bin gar nicht mehr bei der Arbeit. Jetzt ist gerade kein Grund zur Eile. Wir können ganz gemütlich auf den Spielplatz laufen. Niemand verlangt von uns, dass wir Schnelligkeit an den Tag legen. Und da habe ich schon so für mich ein bisschen die Frage, inwiefern macht es Sinn, das zu trennen? Inwiefern geht das überhaupt? Und was gibt's da möglicherweise für Routinen? Da habe ich, du hast ein bisschen was aus dem Japanischen auch geschrieben in deinem Buch, dass schon in alten buddhistischen Tempeln, dass da der Übergang sozusagen von einem Ort zum anderen eine ganz bewusste Transition gebraucht hat. Also statt einfach von einer Welt in die andere Welt zu hetzen, musste man da eben ganz bewusst diese, ich glaube, Türschwelle dann übertreten, diesen Threshold. Mhm. Und das erscheint mir vielleicht als ein Konzept, das gangbar ist, oder? Wie siehst du?
Ja, also erstmal ist ja ganz wichtig, dass das einfach schon auch ein Riesensymptom unserer digitalen Welt ist. Mhm. Wir sind eben immer verfügbar. Wir können, und ich bin dafür sogar manchmal dankbar, an der Supermarktkasse noch die E-Mail fertig schreiben. Wir sind in der Lage, Leben und Arbeit wirklich als eins zu verstehen. Wichtig ist nur, dass das nicht für alle von uns gleich gut ist. Also wir unterscheiden in der Psychologie auch zwischen Separatoren und Integratoren. Also Menschen, die präferieren, Leben und Arbeit sozusagen zu trennen, zumindest wenn es um die Aufgaben, um den Mental Load geht, um das Verantwortungsgefühl. Und das sind eher drei Viertel aller Menschen, so grob, die sagen, hey, eigentlich will ich das trennen. Und es nur circa, ich glaube, ein Viertel, muss ich die Zahlen nochmal genau gucken, aber nur ein Viertel sagt, nee, ich liebe dieses Integrative. Für mich ist das perfekt, dass ich abends noch kurz über das Konzept nachdenke, und dann irgendwie mich kreativ mit meinem Partner am Wochenende mit irgendeinem Thema auseinandersetze. Ich finde das toll. Aber die meisten von uns arbeiten halt entgegen ihrer Präferenz, nämlich in dieser Integration, was aber dazu führt, dass das System nicht runterfährt. Also früher war ganz klar, es gab Leben und Arbeit und das Gehirn konnte das trennen, räumlich trennen, in den Beziehungen trennen, in der Verantwortung trennen und ist schneller runtergefahren. Heute ist das alles so ein Misch und das Gehirn sitzt halt zu Hause und denkt sich, okay, wie ziehe ich diese Facetten jetzt auseinander? Und ich glaube, das erstmal für sich zu reflektieren, bin ich eher Separatorin oder Integratorin, hilft schon mal zu sagen, okay, vielleicht brauche ich mehr Schwellen, weil es mir eigentlich besser tut, um meine Batterien wirklich aufzufüllen. Und diese Schwellen, von denen du sprichst, also wir sprechen eben gerne von Transitionen, also Übergängen. Das kann man innerhalb der Arbeit machen. Zum Beispiel erleben wir ja unglaublich viele Kontext-Switches. Wir nutzen am Tag, wir springen am Tag 1100 Mal zwischen verschiedenen Tools hin und her. Wir switchen zwischen dem einen Meeting, wo es irgendwie hochstrategisch und komplex wird, zum nächsten, wo es administrativ ist und wir haben keinerlei Sekunde dazwischen. Und das ist für unser Gehirn wahnsinnig anstrengend. Und deswegen für uns auch dieses Gefühl von am Ende, was habe ich heute eigentlich geschafft? Das ist alles nur noch wie so ein Wald und wir sehen die Bäume gar nicht mehr. Das heißt, man kann immer im Joballtag kleine Schwellen bauen, wie zum Beispiel die Minute to Arrive, also eine Minute, wo ich wirklich das jetzige beende und sage, okay, wie war das Gespräch mit Hannah für mich? Was waren so meine drei Learnings? Was kommt jetzt? Ah, okay, jetzt kommt das Strategie-Meeting. Was hatte ich da nochmal vorbereitet? Die Notizen lesen und dazwischen vielleicht mal kurz auf Toilette gehen. Wäre eine Transition, die dem Gehirn sagt, ein Kapitel endet, das nächste Kapitel kommt. Aber das braucht eben ein bisschen Zeit. Manchmal eine Minute atmen oder manchmal drei Notizen machen. Eine Form von Abschluss von einem. Das ist total wichtig, damit wir dann auch wieder unser Potenzial abrufen können, und nicht wie in so einem Film hin und her rennen.
Ja, und vielleicht auch dann abends nicht im Bett liegen und noch diese ganzen Tabs geöffnet haben. Also mir geht es manchmal so, dass ich denke, ich habe ja gar nichts wirklich zu Ende gemacht. Ich habe so viele Punkte heute angefangen zu machen und zu denken. Und dann überfordert es mich manchmal zu sagen, Mist, da ist ja gar nichts wirklich, ist noch offen alles.
Ja, genau. Und unser Gehirn hat das leider auch. Zeigarnik-Effekt nennt sich das, dass es eben nur auf das guckt, was noch offene Loops sind und leider nicht erkennt, was wir beendet haben. Und deswegen haben wir immer so ein Unzufriedenheitsgefühl. Mist, da hätte doch noch was klappen müssen oder das sollte ich doch noch. Und mit diesen Loops gehen wir ins Bett. Und deswegen fahren wir dann nicht runter. Und also das heißt, im Joballtag können wir das total schön machen. Und danach natürlich vor allen Dingen, wenn wir Rollen wechseln, also wenn wir uns wirklich einen anderen Hut aufsetzen, du hast mein Beispiel ja gerade schon genannt. Also wenn ich mit meinem Effizienzkopf zu meinem Sohn gehe, du, das explodiert schneller, als ich gucken könnte. So, weil ich gestresst bin. Dann wird das Kind gestresst, weil es denkt, ich will doch gerade was ganz anderes und überhaupt nicht versteht, was mein Plan ist. Und so tun wir uns ja auch keinen Gefallen, ne, wenn wir nicht präsent sind da, wo wir sind. Und gerade mit Eltern mache ich das total gerne auch im Homeoffice, dass sie sich eben kleine Rituale bauen. Wir nennen es auch so Post-Work-Rituals, ne? Also dem Team nochmal zu schreiben, hey Leute, danke für die coole Zusammenarbeit heute. Ich bin jetzt weg. Laptop zu, Fenster auf, ne? Dann vielleicht nochmal einen kleinen Zettel an die Tür, wo drauf steht, hey, wie gehst du gerade? Ne? Und dann kurz zu atmen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt noch einmal auf Toilette, hol mir einen Kaffee und dann ist Zeit für Kids. Ne? Also einfach zu sagen, ich habe wirklich physisch Zeit, den einen Hut abzusetzen, in die Garderobe zu bringen, den nächsten Hut zu greifen und zu sagen, wer will ich jetzt sein? Mhm. Da gibt es ganz viele kleine Techniken, die da total helfen können.
Und das dann aber auch, jetzt einfach persönliches Beispiel von mir, auszuhalten, dass jetzt Dinge noch nicht erledigt sind. Weil die Gefahr ist ja natürlich, dass man sagt, ach komm, das kann ich doch jetzt noch schnell zu Ende machen. Jetzt sind die Kinder zwar schon zu Hause, aber ich weiß nicht, ich sag denen, sie sollen sich jetzt noch kurz selbst beschäftigen. Ich will noch schnell ein paar E-Mails fertig machen, damit ich es aus dem Kopf habe. Und es hat ja nie dann ein Ende. Also dann mache ich die eine E-Mail zu Ende, dann denke ich, aha, für morgen, für den Vortrag müsste ich aber auch noch kurz was vorbereiten und dann das noch und das noch. Also ich glaube, es hat auch sehr viel mit dem Mut, der es am Ende ist, zu tun, sich das zu erlauben und auch mal wirklich, also das habe ich in deinem Buch auch nochmal mitgenommen, mir zu erlauben, Grenzen zu setzen und zu sagen, das geht jetzt leider nicht. Also wirklich mal einen Kunden auch in dem Sinne, es ist ja keine Enttäuschung, aber ihm einfach zu sagen, das ist jetzt gerade nicht möglich oder ich bin diese Uhrzeit nicht erreichbar oder ich habe jetzt Urlaub. Ich hatte jetzt beispielsweise 2 Wochen Urlaub und war dann hinterher von mir enttäuscht, wie verfügbar ich doch war auch für Kunden. Und dann denke ich, warum mache ich das denn? Also es schadet doch meiner Präsenz mit der Familie. Den Kunden gewöhne ich daran, dass ich immer erreichbar bin und dann auch schnell antworte, anstatt einfach zu sagen, das ist jetzt gerade nicht möglich und mir das zu erlauben und mich da auch gut dabei zu fühlen.
Total. Und das ist, glaube ich, sowas, das ist so ein innerer Widerspruch, den wir uns halt ungern angucken, weil der extrem unbequem ist. Ne? Wenn ich in Workshops frage ich manchmal, welcher Lebensbereich kommt zu kurz? Das ist sehr simplifiziert, ne? Aber ist du, also sowas wie Kreativität, Sport, Gesundheit, persönliches Wachstum, Freundschaften, sind es deine Beziehungen, also ne, zu deinem Partner zum Beispiel, zu deinen Kids, zur Familie, wie auch immer, oder ist es Arbeit? Arbeit wird nie angeklickt, als ich komme zu kurz. Mhm. Nie. Egal, wenn ich fragen würde in dem Workshop, würden alle sagen, das Wichtigste ist meine Familie oder das Wichtigste sind meine Beziehungen. Und danach eigentlich ich, ne, dass ich ein Leben habe, was ich gut finde. Aber in unserem Alltag leben wir komplett entgegengesetzt. Ne? Also der Kurzkunden-E-Mail ist dann wichtiger, als mit dem Kind sich anzuhören, wie war die Schule eigentlich und brauchst du Hilfe. Und das ist unbequeme, also eine extrem unbequeme Wahrheit. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja nichts, was wir realisieren wollen, weil das ist so weit weg von dem Idealbild, was wir haben, wer wir sind als Mutter oder als Partnerin oder als Familienmitglied. Und trotzdem leben wir so. Natürlich auch mit Gründen. Das kommt ja nicht aus dem Nichts. Aber ich glaube, das sich zu fragen, und bei mir ist es eben zurück zum Anfang, dann immer die Frage, handle ich gerade aus Angst oder aus Leidenschaft für das Thema? Und was fällt runter, wenn ich so handle? Also was verpasse ich in dem Moment, was mir eigentlich wichtig ist? Aber ich glaube, also wenn wir den Anspruch haben, fertig zu sein am Ende des Tages oder unser Leben fertig zu haben in Häkchen, ist das auf jeden Fall ein Lost Cause. Ich glaube, das ist unmöglich. Und sich an diese offenen Loops zu gewöhnen und zu sagen, das ist auch morgen noch da, da hängen keine Leben dran, ne? Da hängt jetzt auch nicht meine Existenz dran, ne? Also weil es gibt natürlich Dinge, da müssen wir handeln. Aber der Großteil dieser Aufgaben im Alltag könnte locker noch eine Nacht drüber schlafen.
Mhm. Ja, sich das immer mal wieder bewusst zu machen im Alltag, glaube ich, hilft sehr, dass, also diese Sorgen, was würde passieren, wenn ich da jetzt nicht antworte, wenn ich da nicht Ja sage, dass da im Grunde gar nichts passiert oftmals und dass manchmal Menschen, und das kommt ja noch hinzu, das ist völlig abstrus, ja recht dankbar sind, wenn wir einen bestimmten, also wenn wir Grenzen aufzeigen, um ihnen Orientierung zu geben. Also oftmals sind die Menschen dankbar, dass sie sagen, gut, dass du das jetzt gerade so klar ausgedrückt hast, jetzt weiß ich nämlich, mit was ich rechnen kann.
Also total, ja, es macht uns verlässlich, Ja, und kompetent, ne? Auch da gibt's tolle Forschung zu, ne? Dass wir immer Angst haben, da denken die Leute, ich bin unzuverlässig, mir ist das nicht wichtig, ich bin illoyal. Und sich tatsächlich zeigt, naja, aber wenn du Grenzen setzt, die legitim sind, die nachvollziehbar sind, die nicht egozentrisch sind, sondern einfach vollkommen normal auf Basis deiner Bedürfnisse, dass Menschen uns eher besser greifen können. Ne? Dann halt zum Beispiel wissen, hey, Hannah hat Kids, dir ist es wichtig, dass sie nachmittags präsent ist, weil sie möchte, ne, diese Art von Mutter sein. Dann weiß ich, durch dein Nein weiß ich, wer du bist.
Ja.
Ne, und kenne deine Werte besser. Und ich verstehe auch, wenn ich mit dir in Beziehung treten will, gibt es bestimmte Rahmenbedingungen, die wir einhalten müssen, ob als Kunde oder Freundin. Ne? Und ich glaube, das vergessen wir, also dass Grenzen uns auch definieren und eher Beziehung fördern. Das brauche ich von dir, damit ich hier meinen besten Job machen kann. Ne? Zum Beispiel in meinem Fall, ich muss oft zu Projekten Nein sagen, zu dem Zeitpunkt, weil ich es nicht alles schaffe, weil sonst die Qualität leidet. Mhm. Ne? Das heißt, wenn ihr hochqualitative Arbeit wollt, super gerne in 4 Wochen.
Mhm.
Ne? Ansonsten verspreche ich euch was ich nicht halten kann und wir sind beide frustriert.
Mhm.
Ne? Also die Grenze schafft ja auch eine Verlässlichkeit und eine Kompetenz, dass ich einschätzen kann, was ich mit meinen Ressourcen gerade schaffe.
Mhm.
Und ne, auch das merke ich immer wieder, wie überrascht auch Kunden sind, wenn sie zum Beispiel kommen, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mit einem Thema, was eigentlich außerhalb von meinem Bauchladen ist, ne, sage ich mal. Also außerhalb meiner wirklich Kernkompetenz. Und dann denke ich mir immer, ja klar, könnte ich mir jetzt irgendwas ausdenken zu dem Thema Negotiation. Aber erstens liegt es mir nicht, zweitens würde mich das immens viel Zeit kosten. Ne, so, also das ist einfach nicht mein Thema. Und dann fast überrascht sind, wenn ich sage, hey, ich bin's nicht, aber ich kenne 2 andere, die machen einen richtig tollen Job. Und sagen, oh, okay, das hätten wir jetzt nicht erwartet, dass du Nein sagst.
Ja.
Denke ich, ja, aber es tut doch uns allen besser. Ihr habt jemanden, der es richtig gut kann und total gerne macht. Und ich, ne, weiß irgendwie, wo höre ich auch auf? Also, so, auch das ist eine Form von Expertise, finde ich, die wir ganz oft unterschätzen. Und dann lieber denken, okay, ich muss alles so ein bisschen können, statt zu sagen, das bin ich nicht.
Mhm. Ja, es gibt ein schönes Buch, weil du gerade sagst, Negotiating, also von dem Harvard-Konzept von den Autoren, das heißt die Kunst, Nein zu sagen. Und die beschreiben im Grunde, dass das Nein sagen, das Grenzen setzen, eine Art des Ja-Sagens ist. Also, dass ich mich durch das Nein für etwas entscheide, also für einen Qualitätsanspruch, für Dinge, die mir wichtig sind. Also, dass es im Grunde eher ein Ja-Sagen ist und das Nein ist einfach die logische Konsequenz daraus, dass ich eben eine Priorität festgemacht habe, sozusagen.
Total. Ja, und zu verstehen, dass zwischen Ja und Nein liegt ja auch ein Verhandlungsraum.
Mhm.
Es muss ja nicht immer alles nach unserer Nase laufen, sondern ein Nein kann ja auch ein verschobenes Ja sein, wie bei mir. Ne? Ja zum Projekt, aber eben nicht jetzt.
Mhm.
Das ist kurzfristig ein Nein, langfristig ein Ja zum Projekt. Ne? Also so da diese Angst auch zu nehmen vor dieser Klarheit sich selbst gegenüber, das ist total wichtig.
Mhm. Liebe Nora, ich nehme für mich mit, dass das ein Thema ist, wo jeder für sich selbst ein bisschen Arbeit auch zu tun hat und wo man mal ehrlich und genau auch hinschauen darf und im besten Fall sich vielleicht auch mal mit Freunden oder Kollegen austauscht dazu und vielleicht so ein bisschen offener diese Themen bespricht, ohne Angst davor zu haben, dass man da gleich verurteilt wird. Und wenn die Verurteilung kommt, was ja durchaus auch passieren kann, dann muss man auch ehrlich genug sein, dass es das eben gibt, dass man sich dann eben, dass man trotzdem mutig ist und dass man sagt, ja, aber vielleicht ist das Beispiel, das ich jetzt hier gerade gebe, wichtig, auch für andere sich zu öffnen und es nicht nur als so einen Einzelfall zu sehen, sondern auch als etwas, als eine Bewegung, als etwas, das was anstoßen kann, wo man sich dann eben auch gegenseitig helfen kann.
Ja.
Du hast vielleicht zum Abschluss an den ein oder anderen Stellen immer noch mal so von kleinen Übungen gesprochen oder kleinen Impulsen, kleinen Reflexionen. Können wir da zum Abschluss vielleicht noch was sammeln oder was ist dein Go-To-Tipp, was machst du im Alltag, um da auch vielleicht ein bisschen bei dir anzukommen?
Mhm. Also es kommt natürlich darauf an, worum es geht, ne? Aber ich glaube, wirklich eine dieser Kernfragen ist, handle ich aus Angst oder Leidenschaft? Das verschiebt unglaublich viel in meinen Entscheidungen. Die Frage, die ich mir stelle als Mama ist, habe ich heute stattgefunden?
Mhm.
Denn manchmal sind 10 Minuten alleine, irgendwas zu tun, rumzurödeln, weiß ich nicht, verändert alles, die Dynamik des Tages. Das heißt, habe ich stattgefunden, ist für mich ganz, ganz essentiell. Und ich glaube, das Dritte ist diese Frage nach mentaler Gesundheit, die eben im Wir stattfindet. Na, also ich sage immer, Mental Health ist kein Do-it-yourself-Projekt. Und so die Frage, hey, bei wem könnte ich mich mal wieder melden? Oder gibt es vielleicht 15% von mir, 15% Verletzlichkeit, die ich in dieser Woche mit meinem Team teilen könnte, um zu erklären, warum es mir manchmal so geht, wie es mir geht, um einfach mal zu experimentieren, wie die anderen reagieren. Ich glaube, da beginnt die Arbeit, ne, an Gesundheit, nämlich in der Beziehung zu uns selbst und der Beziehung zu den Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen, nämlich unserem Team. Das ist total wichtig. Und ich glaube, zu verstehen, dass Leistung eben keine Exponentialfunktion ist. Wir können nicht durchweg über uns hinauswachsen, sondern es ist eher wie so eine Sinuskurve. Ne? Wir geben alles, dann müssen wir kurz Luft holen, einatmen und dann können wir wieder ausatmen und laufen. Und zu fragen, okay, wie gestalte ich dieses Einatmen? Ne? Wo findet Regeneration statt, die für mich wirklich gut ist? Und sich dafür nicht schuldig zu fühlen. Das wäre jetzt mal kurz auf uns selbst achten, weil das tatsächlich für alles, für das wir stehen wollen, im Zweifel einer der größten Hebel ist.
Ach schön, ja, das war noch ein wichtiger Punkt zum Abschluss, finde ich. Also überhaupt mal zu wissen, was denn unsere Batterien und Akkus wieder auflädt und was sind denn diese Aktivitäten oder vielleicht auch Ruhezeiten, wo wir sagen, Mensch, wenn wir da in die Natur gehen oder die Wanderung machen oder da mal ins Wellness gehen oder einfach nur in Ruhe in der Sonne ein Buch lesen, das sind die Dinge, da komme ich in meine Kraft. Also das mal für sich vielleicht auch mal aufzuschreiben, zu sagen, das sind so ein paar Punkte, meine Go-To-Dinge, um ein bisschen, ja, Energie.
Ja, und vor allem Mikromomente. Ne? Es geht nicht immer um die 3 Tage Wellness. Die können viele von uns, ne, nicht einbauen. Aber zu sagen, zum Beispiel bei mir, ne, wir haben so einen Nordbalkon und da ist morgens genau für 10 Minuten ist der Sonne gefühlt in meiner Wachzeit. Und dann sitze ich da mit meinem Kaffee, ne, und starre so in den Baum. und manchmal reicht das schon. Also weißt du, was ich meine? Also auch zu verstehen, es gibt so kleine Erholungsinseln, aber auch die können wir bewusster einplanen, für uns und für alle um uns herum.
Ach schön, Nora. Mental Health at Work heißt dein neues Buch. Das ist eine ganz große Leseempfehlung. Vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe da sehr viel für mich mitgenommen und werde da auch das ein oder andere reflektieren. Also vielen herzlichen Dank dafür.
Ja, super schön. Danke, danke für deine klugen Ideen. Und dass Adam Grant heute fast neben uns saß, gefühlt.
Ja, genau.
Sehr schön. Nächstes Mal laden wir ihn ein.
Danke dir, Nora.
Ja.